mit Gott unterwegs sein. Wir haben das von zwei Menschen jetzt gehört, wie sie mit Gott unterwegs waren oder sind und wie Gott mit ihnen unterwegs ist. Und wir bezeichnen uns als Christen ja auch gerne als Nachfolger Jesu. Einer geht voraus, wir folgen nach. Und das ist ja auch ganz okay so, denn Jesus selbst formuliert es ja so: Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wer Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt und ja, so ein Stückchen hinter ihm her geht. Spannend finde ich das immer, dass so ein kleines Detail am Rande, aber ich finde es trotzdem unwahrscheinlich spannend, dass in der Apostelgeschichte wir als Bezeichnung für die ersten Christen Folgendes finden: die, die auf dem Weg sind. Das heißt, der Begriff Christen ist ein Begriff, der erst sehr viel später aufgetaucht ist. Aber wir laufen ihm nicht einfach nur hinterher oder treten in seine Fußstapfen. Die wären uns ja auch ohnehin viel zu groß. Seit Pfingsten sind wir mit ihm unterwegs. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ist Gott sogar in uns, mit uns unterwegs. Und Jesus ist nicht einfach nur deswegen gestorben, damit wir eine Lösung für unsere Schuld haben und unsere Probleme. Und dass wir dann fröhlich weitersündigen können, weil es gibt ja ohnehin Vergebung wieder. Sondern er möchte uns an der Fülle seines himmlischen Lebens Anteil geben. Aber wir verstehen unter Nachfolge und Christsein manchmal einfach nur ein Programm. Und eine Gemeinde hatte so folgendes Programm: Wenn Sie Christ und Mitglied unserer Gemeinde werden, dann müssen Sie zunächst dringend an einem Kurs über die grundlegenden Lehrfragen der Gemeinde teilnehmen und Treue beweisen, indem Sie regelmäßig den Gottesdienst besuchen, in einem Hauskreis gehen. Außerdem sollten Sie einen besonderen Kurs über Glaubenswachstum und Heiligung durchlaufen. Und in Ihrem Leben sollte sich das geistliche Wachstum natürlich auch widerspiegeln. Und so die klassische Karriere in der Mitarbeit beginnt im Putzteam oder in der Pflege des Gemeindearchivs, vielleicht auch als Helfer im Kindergottesdienst und irgendwann, ja, wer weiß, wie weit Sie die Karriereleiter hinaufschaffen. Als Krönung des Ganzen wartet dann eine Evangelisationsschulung auf Sie. Es fehlt noch der Leiterschaftskurs, die Einführung in Bibelauslegung und das Seminar über Geistesgaben. Alles wichtige Dinge, ohne Frage, versteht mich da jetzt bitte nicht falsch. Aber es ist der zweite Schritt vor dem ersten. Der erste Schritt ist ein ganz anderer. Es gibt so einen netten Spruch, den man immer wieder mal hört: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Dieser Spruch meint ja nichts anderes, als dass der, der das sagt, nicht hundertprozentig bei der Sache ist, sondern lieber Kompromisse eingehen will. Ich meine, es ist ja ein komisches Bild, ne? Jemanden zu waschen, ohne ihn dabei nass zu machen. Oder jemand pickt sich nur die Rosinen heraus und hält sich sonst vornehm zurück. Gott gibt uns am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung eine wunderbare Verheißung. Ich will, sagt Gott, dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es ist der dezidierte Wille Gottes, uns von der Quelle des lebendigen Wassers zu geben, und zwar umsonst. Er verlangt keine Gegenleistung von uns, keine irgendwelchen Treuebeweise oder irgendwelche Kurse. Und das gilt nicht dann für die Zeit, nachdem wir bei Gott sind, am Ende der Zeit, sondern es gilt jetzt schon. Und das sind nicht nur ein paar Tropfen, die Gott uns da geben will. Auch wirkt dieses äußerliche Wasser, dieses lebendige Wasser auch nicht nur äußerlich. Gott segnet uns und möchte, dass wir drin eintauchen, in seinen Segen. Und vielleicht mag die Taufe am nächsten Sonntag, die wir ja durch ganz Untertauchen praktizieren, auch so ein Bild dafür sein, dass Gott uns eben wirklich ganz nass machen will, bildlich gesprochen. Und es beginnt eigentlich schon am Anfang der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Im Paradies, im 1. Mose 2, Vers 10 heißt es, ein Strom, also ein großer Fluss, geht von Eden, von dem Paradies aus, um den Garten zu bewässern. Und von dort teilt er sich in vier Arme. Viele versuchen, das Paradies oder den Garten Eden jetzt geografisch zu verorten. Das kann man durchaus machen. Für mich ist es fast mehr ein Bild dafür, für diese uneingeschränkte Gegenwart mit Gott. Paradies bedeutet für mich, mit Gott enge Gemeinschaft haben. Mit ihm, ja, in der Abendkühle spazieren zu gehen, in einem wunderschönen Garten. Wenn wir dieses Bild mal wirklich als Bild nehmen, dann fließt von Gottes Gegenwart ein Strom seines Segens in unser Leben. Und nicht nur einer, sondern vier werden hier genannt. Zwei davon kennen wir, den Euphrat und den Tigris, zwei Flüsse im vorderen Orient, wo wir auch geografisch dieses Paradies verorten können. Auch der Prophet Hesekiel sieht so einen Fluss von in seiner Vision von einem neuen Tempel, aus dem Tempel heraus, aus der Gegenwart Gottes heraus, fließt ein Strom ins Tote Meer. Hesekiel 47 im neuen Newsletter, der dann nächste Woche wahrscheinlich rauskommt, habe ich ein paar Gedanken dazu geschrieben, könnt ihr dann da gerne nochmal nachlesen. Diese Beschreibungen bedeuten, dass Nachfolge mehr ist, als nur einfach irgendwelche Dinge zu erfüllen und irgendwelche Dinge zu tun, bis Gott uns zurückhält, sondern Nachfolge bedeutet engste Gemeinschaft mit Gott, eintauchen in seine Liebe, eintauchen in seinen Segen, seinen Heiligen Geist wirken lassen. Mit ihm unterwegs sein. Und zwar nicht nur erst 10 Schritte vor uns und wir tappen hinter ihm her, sondern er geht mit uns, neben uns, in uns. Wir können es bildlich gar nicht beschreiben. Und dies beginnt eben zu Ostern mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, das, was wir gefeiert haben, und wird wirksam dann zu Pfingsten in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und so kann Jesus selber sagen, in Johannes 10, Vers 10, das ist diese Rede vom guten Hirten: Ich, der gute Hirte, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle oder im Überfluss. Eben nicht ein paar Tropfen, sondern einen richtig dicken Schwall Wasser. Und einer dieser Flüsse des Lebens heißt eben, mit Gott unterwegs sein. Und wir finden viele Bibeltexte, die dazu was sagen. Zwei davon habe ich euch eben mitgebracht. Wusste nicht, dass es dein Taufspruch ist. Mal schauen, was da rauskommt. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und im Psalm 32, Vers 8 sagt Gott, ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ganz, ganz spannend, ne? Werden wir gleich ein bisschen drüber nachdenken. Dieses oben genannte Gemeindeprogramm, das ich euch vorhin ein bisschen erzählt habe, ein bisschen überspitzt auch natürlich, bringt uns vielleicht bei, wie wir die Regeln und die Gesetze der Gemeinde am besten befolgen. Aber es zeigt mir nicht, wie ich am besten mit Gott unterwegs sein kann. Es ist kein Wasser des Lebens, es sind menschliche Gebote. Lebendiges Wasser aus dem Fluss Gottes sieht ganz anders aus. Und zwar gibt es einen sehr interessanten Spruch: Gib einem Menschen einen Fisch und er hat für einen Tag zu essen. Lehre ihn zu fischen und er hat seinen Lebtag genug. Ich glaube, das ist eingängig, ne? Dieser Spruch. Sehr oft versuchen wir ja Menschen zu helfen, indem wir ihnen einen Fisch geben. Aber lehren wir sie zu fischen, dann können sie sich selbstständig versorgen. Und das gilt auch für unsere Nachfolge. Bringe einem Menschen eine Regel bei, dann wird er vielleicht ein Problem lösen. Wenn es blöd läuft, tauchen 10 weitere auf aus dieser Lösung. Lehre ihn, mit Gott an seiner Seite unterwegs zu sein, dann kann er sein Leben bewältigen. Es ist das gleiche Prinzip. Nur wenn wir mit Gott auf der Spur Jesu unterwegs sind, werden wir auch den Weg finden, der zum Leben führt. Denn das bedeutet Nachfolge, auf dem Weg zum Leben zu sein. Denn dieses ewige Leben, das Gott uns schenkt, hat ja erst begonnen. Und wir sind auf dem Weg und dürfen lernen, dieses Leben auch zu leben. Und eben nicht nur Gedanken über Gott werden uns helfen, nicht nur seine Regeln befolgen wird uns helfen, sondern ihm zu folgen. Und dann werden wir auch Regeln befolgen können. Zwei ganz praktische Hinweise. Wie kann das funktionieren? Zum einen darf ich Gott um Weisheit bitten. In Jakobus 1, Vers 5 finden wir eine sehr herausfordernde, aber eine sehr ermutigende Prophezeiung oder Verheißung. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Was ist Weisheit eigentlich? Worum müssen wir bitten? Gott hat uns in seinem Wort allerlei Hinweise und Ratschläge gegeben. Schwarz auf weiß können wir das lesen. Und wir sind gut beraten, wenn wir uns damit auch vertraut machen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel zu studieren, wir sollen es mit Eifer und mit Ernst tun. Aber nicht als Gesetzeswerk, sondern als Hilfe zum Leben in unser Herz aufnehmen. Das bedeutet Weisheit. Wie kann ich das, was in der Bibel steht, in mein Herz aufnehmen, dass es mir hilft, das Leben mit Gott zu gestalten? Je mehr diese Weisheit von Gott mein Herz erfüllt, umso mehr können wir uns auch in schwierigen Situationen darauf verlassen, auf das, was Gott in uns tut und in uns sagt und die Impulse, die er uns hineinlegt. Wer die Bibel als Regelwerk liest, wird irgendwann in seinem Leben vor einer Situation stehen, für die die Bibel keine Regel vorsieht. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr vor einer Situation in eurem Leben steht, wo die Bibel nichts dazu sagt. Und die Bibel sagt für ganz viele Dinge in unserem Leben nichts. Ja? Und dann muss ich andere Wege finden, das zu beurteilen, wie ich mich verhalten soll, was Gott von mir will. Und das nennt die Bibel Weisheit. Und das muss ich lernen. Das kann ich nicht von heute auf morgen. Auch ein Mensch, der zum Beispiel sehr musikalisch ist, muss Unterricht nehmen. Und auch der tapferste Krieger und Soldat muss den Umgang mit der Waffe erst lernen und üben. Und wir sind eben ungeübt in diesen Wegen der Weisheit. Und deshalb finden wir auch so viele Vorbilder in der Bibel, eben nicht nur perfekte Menschen, sondern gerade Leute, Persönlichkeiten, die sich auch irren, die Fehler machen, die falsche Wege gehen und wie sie dann wieder auf den Weg zurückkommen oder eben auch nicht. Und schließlich diese Einladung von Gott, um Weisheit zu bitten. Weisheit ist unverzichtbar, aber Weisheit allein reicht eben nicht aus. Wir müssen auch, und das ist das Zweite, vertrauensvoll auf Gott hören oder besser noch, so wie es der Psalm 32 sagt, auf ihn schauen. Gleich mehr dazu. Ich habe als ganz junger Christ eine ganz spannende Situation in meinem Leben erlebt, so die erste große Herausforderung, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Ich habe meine Schulausbildung beendet, auch den Militärdienst habe ich beendet und wollte eigentlich im Oktober anfangen zu studieren. Es war Juni und ich hatte einige Monate des Sommers vor mir. Meine Eltern haben gesagt, such dir doch einen Ferienjob und häng nicht monatelang zu Hause rum. Wie halt Eltern so sind, ne? Haben wir mit unseren Kindern auch gemacht. Ich habe so halbherzig ein paar Firmen abgeklappert, habe alles nur Absagen gekriegt. Auch die Zeitungsanzeigen haben erst einmal gar nichts ergeben. Ich wollte Elektrotechnik studieren mit Schwerpunkt Medizintechnik. Das war so eigentlich mein Wunsch damals. Und an einem Freitag stand in der Zeitung eine Anzeige, die standen immer freitags in der Zeitung, die Jobanzeigen. Eine Firma, die medizinische Röntgengeräte verkauft, suchte einen Service- und Montagetechniker. War eigentlich gar kein Ferienjob. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, jemand hat diese Anzeige mit Rotstift eingekringelt. Und drunter stand für Hannes. Es waren nicht meine Eltern, nein. Ich habe mich da beworben mit 20 anderen und habe den Job bekommen. Und habe das Studium an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich arbeite jetzt erst einmal eben in der Firma als Techniker. Und dann hat mich Gott in seinen Dienst berufen. Möglicherweise, wenn ich studiert hätte, 5 Jahre, vielleicht 6 Jahre, hätte ich den Ruf Gottes in den vollzeitigen Dienst gar nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, ich muss erst mein Studium fertig machen. So war ich frei, jederzeit von Gott weggeholt zu werden. Im Psalm 32, Vers 8 heißt es eben, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Hat Gott Augen? Ja, die Frage stellt sich da sofort. Auf den Impulsblättern habe ich euch auch die Frage gestellt, wie kann sowas ganz praktisch ausschauen? Aber es bedeutet für mich zunächst einmal, wenn mich jemand mit seinen Augen leiten will, muss ich ihn anschauen, muss ich ihm in die Augen schauen. Dann kann er mich leiten. Ihr könnt es ja mal zu Hause ausprobieren, wann man jemanden mit den Augen leiten kann. Man muss ihn wirklich anschauen, man muss in seine Gegenwart treten, man muss Gemeinschaft haben und zwar auch nicht über 100 Meter, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht, face to face. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass Gott einen leitet auf einem Weg, der einem erst einmal völlig komisch erscheint. Ihr wisst alle, oder die meisten wahrscheinlich, dass Paulus, als er noch Saulus hieß, die Christen verfolgt hat, auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet ist, von Angesicht zu Angesicht, ja, dabei allerdings blind wurde und dann im Haus von Christen in Damaskus Aufnahme fand. Und dort gab es einen Mann mit Namen Ananias. Und zu diesem Mann Ananias hat Gott gesagt, geh hin und leg dem Saulus die Hände auf und bete für ihn. Wahrscheinlich musste Gott dem Ananias ganz tief in die Augen schauen dabei, weil es ist eine verrückte Idee, zu dem Chef der Christenverfolger zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Christ, ich möchte für dich beten. Menschlich gesehen keine gute Idee. Aber Gott sagt zu Ananias, ist in Ordnung. Saulus ist Christ geworden. Du kannst zu ihm hingehen, du brauchst keine Angst haben. Und so geschieht es auch. Paulus kann wieder sehen und wird der Apostel für die Heidenvölker. Die Bibel ist voll von solchen Direktiven Gottes, die jeder Vernunft und auch jeder Weisheit erstmal widersprechen. Deshalb reicht eben Weisheit allein nicht aus, um Jesus nachzufolgen. Und den Willen Gottes zu erfüllen, wir brauchen auch ein bisschen unseren Verstand. Glauben heißt ja nicht, unseren Verstand an der Garderobe abzugeben, wenn wir hier reinkommen. Aber ich habe den Eindruck, dass der blinde Fleck in der Kirche in Europa genau der ist, dass die Vernunft über alles gesetzt wird. Und das Ergebnis war ein Christentum voller guter Tipps und geistlicher Methoden, aber die Begegnung mit dem lebendigen Gott blieb auf der Strecke. Langsam entdecken wir wieder, wie wichtig es ist, Gott zu begegnen. Auch in unterschiedlichsten Formen, die er uns da anbietet. Wir haben unsere Moral, wir haben unsere Werte, wir haben unsere Regeln. Aber wo bleibt der lebendige Gott, der mit uns unterwegs sein möchte? In der Bibel haben wir alles schwarz auf weiß, aber haben wir gelernt, Gott in die Augen zu schauen? Haben wir gelernt, so mit Gott unterwegs zu sein, dass wir ihm vertrauen, wenn er uns auch vielleicht mal einen Hinweis gibt, der vielleicht ein bisschen komisch erscheint und gegen unsere Überzeugung oder gegen unsere Regeln oder gegen unsere Erfahrung spricht? Deswegen haben wir ein lebendiges Herz bekommen von Gott. Ein neues Herz, ein fleischernes Herz, wie es in den Propheten heißt. Ungeübt zwar, in solchen Dingen, aber höchst lebendig. Leider versucht auch der Widersacher unser Herz zu beeinflussen. Denken wir doch einfach nur an die Werbung. Und Wissenschaftler sind ja draufgekommen, dass wir in solchen Situationen gar nicht mit unserem Verstand entscheiden, sondern ohnehin im Bauch entscheiden. Und unser Verstand versucht dann nur, eine Begründung zu finden, warum unser Bauch jetzt so entschieden hat, so im Nachhinein. Das geschieht nicht nur beim Einkaufen, dass ich was einkaufe und hinterher mir überlege, ja, warum brauche ich das eigentlich? Ja, so funktioniert Werbung, so funktioniert auch ein Sonderangebot auf Augenhöhe mit einem schönen roten Schild, Sonderpreis und unser Bauch, sofort, das muss ich haben. Und hinterher überlege ich mir, muss ich es wirklich haben? Aber da habe ich schon gekauft. Und unser Bauch entscheidet auch in ganz vielen anderen Situationen unseres Lebens und wir müssen nachträglich mit unserem Verstand begründen, warum es so ist. Es geht um dieses Leben mit Gott und es geht um die Fülle des Lebens mit Gott. Es geht um dieses lebendige Wasser, das Gott in uns hineingießen will und auch durch uns fließen lassen will. Aber was ist, wenn ich unsicher bin, wenn ich mich irre, wenn ich vielleicht sogar falsch liege? Sowas kommt ja vor. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, passiert es immer wieder. Es passiert auch mir nach 40 Jahren Christsein, dass ich Gott falsch verstehe. Dass ich einen Bibeltext auslege und eigentlich mir dann jemand sagt, du, pass mal auf, so ganz okay war das jetzt nicht, was du gesagt hast. Man könnte das auch anders sehen. Es ist doch kein Zeichen von Schwäche, wenn ich andere um Rat frage. Ich darf Gott vertrauen, dass er mich korrigiert und so lange zu mir spricht, bis ich es auch kapiere, was er mir sagen will. Elke und ich waren am Montag wandern und in einem Seitental vom Altmühltal und haben da diesen Baum gesehen. Der Baum lag so vom Weg umgestürzt den Abhang hinunter und er war auch noch oben abgeschnitten. Man sieht es hier oben noch, ist die Schnittfläche und hier die Wurzeln ragen zum größten Teil in der Luft. Für mich ist der Baum zu einem Bild geworden für das Leben von manch einem von uns. Stürme des Lebens, wie immer sie ausschauen mögen, haben uns entwurzelt oder teilweise entwurzelt. Und dann kam noch jemand, der hat oben abgeschnitten einfach, weil er gesagt hat, bist eh tot, zu nichts mehr wert, wir schneiden dich ab, dann können wir wenigstens das Holz, was oben drüber ist, noch verwerten. So passiert es immer wieder in unserem Leben. Oder wir schneiden uns selber ab von dem Lebenswasser, das Gott uns geben will. Man kann da viel hineininterpretieren und viele Situationen in unserem Leben damit vergleichen. Das Spannende war allerdings, als wir genau hingeschaut haben, ist aus einer der Wurzeln ein neuer Baum gewachsen. Anscheinend waren doch noch genug Wurzeln da, um neue Triebe zu bilden. Und genau das macht Gott, wenn wir auf irre Wege kommen, wenn wir uns selber abschneiden von seinem Segen oder abgeschnitten werden durch andere, durch Irrtümer, durch Missverständnisse, durch die Stürme des Lebens, lässt Gott trotzdem wieder was Neues entstehen. Weil Gott leben will. Weil Gott Leben in Fülle will. Ja, das ist oben auch wieder abgeschnitten. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht wachsen lässt. Der Förster wird sich vielleicht was dabei gedacht haben oder der Wegewart wird sich gedacht haben, man kann doch nicht mitten auf dem Weg plötzlich ein Baum wieder wachsen. Ich weiß es nicht. Aber das Fantastische ist, dass aus dem Wurzelstock wieder was Neues entsteht. Und diese Chance sollten wir Gott immer geben, dass er was Neues wachsen lässt, in unserer Gemeinde, in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. Denn er möchte unser Herz mit seiner Lebens- und seiner Denkweise füllen. Und das wird auf kurz oder lang unsere Werte, unseren Charakter, unsere Kultur, unser Tun verändern. Und auf dem Weg ist er mit uns unterwegs. Und er will uns Leben in Fülle schenken. So wie die Niagara-Fälle, ja, die ich hier im Bild euch zeigen möchte. Mit Gott unterwegs sein, seiner Leitung zu folgen, ist eine Lebensaufgabe, die das ganze Leben überdauert. Ihr beiden, die ihr nächste Woche getauft werdet, steht ganz am Anfang dieses Lebens. Viele andere von uns sind schon sehr viel weiter unterwegs. Aber es ist immer diese Aufgabe, auf Gott zu schauen, uns von seinen Augen leiten zu lassen, seine Stimme zu hören, die Anrede, die persönliche Anrede da herauszuhören. Und diese Fähigkeit entwickelt sich langsam, aber sicher. Und es gelingt immer besser, je näher wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und wenn uns dann wirklich mal ein Sturm im Leben umhaut, und das kann jedem von uns passieren, manchmal schneller als wir glauben, dann vertrauen wir doch auf Gott, dass er was Neues machen kann und was Neues machen wird. Das will er, das hat er verheißen. Amen.